ein Podcast zum Thema mentale Gesundheit im Leistungssport. Herzlich willkommen zum Podcast. Mein Name ist Philipp Rödlin und mein Gast heute ist Jörg Wetzel. Jörg ist seit über 25 Jahren als angewandter Sportpsychologe tätig, einerseits an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen, aber auch vor allem in einer eigenen Firma. Jörg war bei insgesamt 9 olympischen Missionen der Psychologe der olympischen Schweizer Delegation. Also es gibt kaum jemanden, der so viel Erfahrung aus der sportpsychologischen Praxis mitbringt wie Jörg. Jörg ist aber nicht nur Sport, sondern auch Notfallpsychologe. Er hat also Expertise im Umgang mit Krisen und genau darüber möchten wir heute sprechen. Jörg, ganz herzlich willkommen zum Podcast.
Danke vielmals.
Was macht denn eigentlich ein Notfallpsychologe?
Ja, der Notfallpsychologe, der macht nicht viel anderes als ein Psychologe sonst auch. Er wartet mal auf die nächste Krise. Nein, nur Spaß. Ein Notfallpsychologe, wenn man natürlich gezielte Einsätze hat, beispielsweise man ist beim Kanton angestellt oder bei CareLink hat man ein Mandat, dann wird man in Notfällen oder in sogenannten Krisen gerufen. Und dann ist man natürlich in der Rolle des Notfallpsychologen tätig und weniger allgemein als Psychologe.
Und wie kann man sich die Tätigkeit eines Notfallpsychologen vorstellen? Also jemand ist in einer Krise, vielleicht kannst du noch kurz auch sagen, wann sprechen wir denn überhaupt von einer Krise und was macht man dann?
Ich denke, das ist sehr wichtig zu unterscheiden. Oder? Also häufig wird das missverstanden, auch in der Sportwelt, dass wenn unerwartete Niederlagen beispielsweise schon als Krise bezeichnet werden. Und das sind sie nicht. Oder wenn jemand in ein Loch fällt nach einem großen Erfolg. Das sind keine Krisen, das sind sportliche Situationen, die sich die Athletinnen und Athleten, die Trainerinnen und Trainer und sämtliche Stakeholders auch gewöhnt sind und wissen, damit umzugehen. Man kann das immer unterstützen, natürlich, aber bei den Krisen, da sprechen wir von existenziell bedrohlichen Situationen. Natürlich sind das in erster Linie Dinge, die von außen dann passieren, also überraschende Ereignisse wie Unglücke, können es sein, also dann auch Todesfälle, es können Anschläge sein, große Verletzungen, schwerwiegende Verletzungen, es können aber auch ethisch-moralische Übertretungen sein, die auch ich als existenziell bedrohlich bezeichne. Also da sprechen wir dann klar von Krisen. Und es heißt aber nicht, dass wir dann bereits in einem Krisenmodus sein müssen. Oftmals ist es auch so, dass solche Geschehnisse, ich rede jetzt aber eher nicht von großen Dingen wie Terroranschläge, also da sind wir natürlich direkt in der Krise drin, aber bei Verletzungen, das hat dann auch zum Teil auch nur sogenannt, in Anführungszeichen, Krisenpotenzial. Aber die sportlichen Krisen, die sind nicht aus dem Wording der Krisenpsychologie, Notfallpsychologie als Krisen zu bezeichnen.
Also von Krisen sprechen wir eigentlich nur, wenn es wirklich eben, wie du gesagt hast, existenziell ist. Und das, was wir als sportliche Krise bezeichnen, das ist nicht im eigentlichen Sinn eine Krise, sondern eben das sind Dinge, die sich auch das sportliche Umfeld gewohnt ist.
Ja, und wir sollten dies auch nie als Krise nennen, sondern immer als Chance und als Weiterentwicklungsmöglichkeit.
Okay. Jetzt, wenn wir vielleicht so eine Krise nehmen, das ist ja in dem Fall nicht unbedingt etwas Sportspezifisches, sondern das ist dann für alle gleich, also sowohl für die Sportler, Sportlerinnen, wie auch für solche, die nicht Leistungssport machen. Wie kann man sich denn die Arbeit eines Notfallpsychologen vorstellen, wenn so eine Krise stattfindet?
Da beginnt es schon mal, ob man vor Ort ist oder nicht vor Ort ist. Das ist ein Riesenunterschied. Also, und ganz generell gibt es auch Modelle, die da helfen, um das zu verstehen. Und trotzdem, also sehr angewandter Praxisnah. Psychologe nutze ich natürlich und nutzen wir auch in der Praxis solche Modelle oder Lehren diese. Es hilft dann, diese als Background zu haben. Es gibt beispielsweise ein sogenanntes Safer-Modell. Und das heißt dann, dass man also mit diesen Axiomen arbeitet im Sinne von S für stabilisieren. Man versucht, die Betroffenen von den Stressoren wegzubringen. Das ist mal etwas vom Wichtigsten. Das ist übrigens auch bei Streitenfall. Ich bin ja jetzt gerade hier an der Meisterschaft an den Olympischen Spielen. Wir haben so eine Situation. Und es ist schon mal wichtig, irgendwie zu separieren oder auch bei Konflikten oder so. Das ist das Stabilisieren, das S, das A steht dann von Anerkennen im Sinne von erzählen lassen und gar nicht sehr aktiv zu intervenieren, sondern man muss zuerst mal die Leute erzählen lassen, dann ankommen lassen, das ist das A. Und dann kommt die Förderung, dass ich versuche, das zu erleichtern, die ganze Situation, und das Verstehen dann auch fördere, damit der Umgang besser wird. Und dann kommt das E für ermutigen, also dass man wieder versucht, die Leute in die Ressource zu bringen oder zu positiven Bewältigungsversuchen. Und das R steht dann für rückgewinnen, also dass wenn man wieder eine Alltags- oder eine im Sport natürlich eine sportlich, eine leistungsbezogene Funktionsfähigkeit wieder erlangt. Das ist so grob gesagt der Ablauf. Aber wie gesagt, es kommt darauf an, ist man vor Ort, ist man nicht vor Ort. Und ich teils in gewissen Missionen bin ich vor Ort. Und dann geht es natürlich darum, sofort abzuchecken, wo braucht es was. Oder wo muss man, hat es Bedarf. Aber da arbeiten wir dann übrigens auch mit einem Krisenstab. Und da kommen wir wahrscheinlich dann später auch noch darauf zu sprechen, wann und wie der aktiviert wird oder wie der auch bestückt wird oder wie der auch ausgebildet wird. Wenn man nicht vor Ort ist, und das ist der häufigere Fall, also mit abgerufen von einer Institution wie CareLink oder von Kantonen oder im Sport, dann ist es sehr wichtig, mal die Situation zuerst mal zu überprüfen. Es hilft dann, mir hilft das Ganze auch zum Visualisieren, weil da kommen dann sehr schnell, sehr geballte Informationen auf einem zu. Und die zu fassen und auch etwas in eine Timeline zu bringen, da beginnt die psychologische Arbeit dann schon in der Krise. Man muss dann auflisten, wann kam welche Information rein und was gibt es zu tun, ist es erledigt, ist es nicht erledigt. Und später dann auch, ich arbeite dann mit Skizzen oder wo ich stehe, wo sind die einzelnen Leute verteilt. Und dann muss man dann wirklich mit Bezugspfeilen arbeiten, damit man die ganze Geschichte versteht, um es zuerst nur einmal einordnen zu können. Es geht um die Einordnung der Geschichte. Und dann entscheiden wir als nächstes oder mit viel Ruhe und Distanz, handelt es sich überhaupt um eine Krise oder nicht? Das ist eine der wichtigsten Fragen zu gewinnen. Und diese erste Arbeit nicht sofort mit Aktivieren oder Überagieren zu reagieren, sondern mit einer Besonnenheit durchatmen, die Situation analysieren, das ist die wichtigste Phase, weil die hilft uns dann später Tage, oder die wir da reinholen, indem man die Situation richtig einschätzt.
Und das ist eine Arbeit, die ihr im Krisenstab macht?
Wenn in großen Delegationen hat man einen Krisenstab, der ist übrigens mit FEDCON und weiteren externen Personen ausgebildet. Und dort sitzt man zusammen als erstes. Es gibt auch ein Codewort, dass man weiß, es ist da etwas vorhanden. Und dann entscheidet man theoretisch in diesem 4- bis 5-köpfigen Krisenstab, wo man sich trifft und wie man jetzt da vorgeht. In der Praxis ist auch das wieder anders, oder? Weil es gibt auch hier wieder Abkürzungen. Also wir haben das immer geübt, oder? Mit den ganzen, also mit Riesenübungen dieses Krisenstabes, mit realistischeren und weniger realistischeren Szenarien. Eines kommt mir dann noch in den Sinn übrigens, was ich dann noch erwähnen muss am Schluss. Und jetzt ab zu der Arbeit, es ist dann eher in Kleingruppen. Man sieht, also der Hauptverantwortliche, das ist der Teamchef oder der Chef der Mission, je nachdem. Und er wird sofort dort mit diesen Leuten, die da am meisten involviert sind, vielleicht ist es Kommunikation, vielleicht ist es die Medizin, häufig ist es die Psychologie, oder ist die Logistik, mit denen zusammen schon mal in Kontakt treten, um zu schauen, wo stehen wir da, worum geht es. Also ein großer Beitrag ist eigentlich die Prävention von Krisen, indem man bei kleinen anfallenden ersten kritischen Situationen bereits reagiert. Und das ist ein großer Bestandteil der Krisenpsychologie. Wir müssen nicht warten, bis die Lawine runterrollt oder bis es einen Anschlag gibt oder bis die Leute durchdrehen, ich weiß nicht, sondern man muss dann in solchen Situationen total aufmerksam bleiben in einer Delegation, in einer Mission, um da viele Krisenherde eben zu antizipieren und auch in den Griff zu bekommen, bevor es zur großen Krise kommt.
Also das heißt, die Schweizer Olympiadelegation hat einen Krisenstab, der wird im Vorfeld auch ausgebildet. Wie sieht denn, du hast die Prävention erwähnt, wie kannst du da ein Beispiel machen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, eben das ist dieser Punkt, den ich noch erwähnen wollte. Also, ein Beispiel jetzt von einer Krisenausbildung ist, das hatten wir jahrelang, zwei Szenarien. Und diese zwei Szenarien, da haben wir schon von weitem gedacht, ah, jetzt kommt das schon wieder, oder? Und da fühlten wir uns so weit entfernt und gesagt, ach, hört auf, das kommt, das wird nie eintreffen. Diese
Das war
zwei
ein Thema,
Szenarien.
das war ein Beispiel, das ihr vorbereitet habt. Das war
Genau,
kein
also
echtes, sondern in der
das kommt.
Vorbereitung, in der Ausbildung.
Genau, das kommt dann aber auch überraschend für uns. Das ist dann Fatball, oder beispielsweise. Und da denke ich, aha, das erste Beispiel ist Busunglück, Transport. Und siehe da, Jog, oder die Youth Olympic Games, was ist bei den Österreichern passiert, oder es gab da schwer Verletzte, wo jemand, ein Busfahrer übermüdet oder nicht übermüdet geübt oder nicht geübt, spielt ja keine Rolle, es ändert die Situation nicht, dass er drei Personen gefahren hat und das Gas mit der Bremse verwechselt hat. Also Transport ist immer noch etwas vom Wichtigsten. Es ist nicht immer der Flugzeugabsturz oder meistens nie. Und das Zweite, wo wir gesagt haben, ja, das haben wir immer auf der Liste gesehen, ist die Pandemie, oder? Die Epidemie und die Pandemie. Und das haben wir ja alle jetzt erlebt, oder? Diese Krise. Und sind eigentlich immer noch alle in einer Krisensituation, haben uns aber daran gewöhnt.
Wie zeigt sich das, diese Krisensituation in deiner Arbeit dann als Olympiapsychologe beispielsweise?
Oder zeigt sich dann auch so, dass die Leute, was ihre Lebensmotive nach Reiss, Klammer zu, anbelangt, diese 17, 18, dass sie da ein totales Chaos vorfinden. Im Alltag sagt man, es hat mir den Teppich unter den Füßen weggezogen. Und man ist dann wenig mehr fähig, das zu ordnen und verliert die Werteorientierung und die eigenen Motive, auch die Lebensmotive, wenn man die dann einbezieht dazu, oder das ist einfach ein Chaos und nicht mehr greifbar. Und das liegt dann wie zerbombt liegen diese Bausteine, beispielsweise diese Motive da vor sich. Die Leute sind orientierungslos, dann eben, das hat ihnen den Teppich unter den Füßen weggezogen, und wissen nicht mehr, wo sie sind, wo sie stehen, und gibt da verschiedene Reaktionen, natürlich körperlich, auch mental, physiologisch, wie die Leute verschiedentlich reagieren. Und dann ist die Arbeit kurz zusammengefasst, oder nach diesem Safer-Modell, ist wieder die einzelnen Bausteine nach vorne zu nehmen und gemeinsam zu betrachten, wo steht jetzt was, und diese Pyramide wieder zusammenzustellen. So Schritt für Schritt. Vielleicht steht dann zu oberst wieder das Motiv der Leistung, wenn ich es auf den Sport das beziehe. Vielleicht aber nicht, vielleicht ändert das meine Familie oder enge Beziehung. Dann bleibt sich das da weit oben stehen. Würde bedeuten, oder dass die Leute dann einfach das Recht haben und das selbstverständlich unterstützt werden, zurückzufliegen, nach Hause zu fliegen zu ihren Liebsten. Und sich nicht mehr leistungsfähig fühlen. Das bedeutet, wir versuchen, die Leute zu stabilisieren, diese ihnen die Kontrolle zurückzugeben, dass sie selber entscheiden können und entscheidungsfähig sind. und auch den Selbst, die Selbstwert, die Selbstwirksamkeit, die Überzeugung wieder erlangen und zu wissen, dass sie ihre Ressourcen, dass ihre Ressourcen genügen, mal diese sehr schwierige Situation zu bewältigen oder zu beurteilen. Manchmal muss man etwas mithelfen und unterstützen. Ganz zu Beginn hilft man und ist etwas dominanter in der Führung, bis man dann wieder so langsam die Kontrolle abgibt an die betroffenen Personen oder Personengruppen, muss ich sagen. Also ein Axiom in der Krisenpsychologie ist so viel wie nötig, so wenig wie möglich zu tun. Und was nicht geht, und das sind wir bei den Fehlern, ist Überbetreuung. Oder Überbetreuung, Überaktivierung in der Endsituation, Überbetreuung und auch so ein, kommt dann schnell des Systems des sekundären Krankheitsgewinnes oder dass man dann jemanden bemitleidet oder so, das wäre ein großer Fehler. Wir müssen die Leute zur eigenen Kontrolle wieder zurückführen, dass sie den Alltag bewältigen können oder den Leistungsalltag jetzt bezogen auf den Sport. Und noch ein Feld, das ich auch machen möchte. Wir sprechen von verschiedenen betroffenen Gruppen. Wir haben nicht nur betroffene Beamte, wir haben immer auch sekundäre und tertiäre Betroffene. Bedeutet, primär betroffen wäre jetzt jemand, der ein Haar querschnittsgelähmt ist nach einem Sturz im Eiskanal. Dann hat es aber dann noch das ganze Team oder der Teamwettbewerb beispielsweise findet dann ohne diese Person statt. Es gibt einen Trainer, der ist auch weiter sekundär betroffen. Es gibt vielleicht noch einen Zimmernachbar, der ist weiter betroffen. Und dann gibt es tertiär Betroffene. Das sind vielleicht Leute, die das auch schon erlebt haben oder in dieser Sportart, in Ernstsportart. Und vielleicht ist das irgendwie ein Langläufer oder ein Skispringer und der hat beispielsweise auch so ein ähnliches Erlebnis und dann kann das auch wieder aufpoppen oder etwas auslösen. Das heißt, wir müssen dann wirklich sehr aufmerksam sämtliche Gruppen betrachten und feinfühlig und sehr dezent schauen, was da läuft.
Okay, denn da sind viele spannende Ansatzpunkte, wo man vertiefen könnte. Also einerseits eben eine Krise, also ein Moment, wo ich die Orientierung verliere, den ich auch als Kontrollverlust erlebe und dann eben die Aufgabe eines Krisenpsychologen, wieder Orientierung schaffen, wieder ein Gefühl der Kontrolle vermitteln und dann aber auch, das hast du auch noch gesagt, eben so der Blick auf das Umfeld, dass da auch mehrere Leute irgendwie betroffen davon sind, also jemand erinnert sich an etwas, was er oder sie erlebt hat und es kommt eben da zu einer vielleicht weiteren Krise. Ein Aspekt, den mich noch interessiert, du hast gemeint, ja, ein Fehler ist so diese Überbetreuung. Vielleicht können wir darüber noch reden. Also was sollte man, vielleicht als Krisenpsychologe, Krisenpsychologin, auf keinen Fall tun, aber was sollte das Umfeld, also wie Trainerinnen, Eltern, Familie, Freunde, auf keinen Fall tun?
Ja, wie gesagt, also da wiederhole ich diesen Punkt, oder dass man es kommt, ich muss vielleicht so sagen, also wenn natürlich die Leute in dem ersten naheliegenden sozialen Umfeld, in unserem primären sozialen Umfeld, die sind ja da, um zu trösten. Und die sind da, um Gefühle auch zu teilen. Aber die Profession dahinter steht, oder die ist nicht hier, um zu trösten. Die ist hier, um die Kontrolle wieder zurückzugeben, Ressourcen zu stärken. Und das heißt, dass wir auch nie in eine Phase des Mitleids gehen dürfen, sondern ich habe ein Mitgefühl, natürlich. Und dort ist es wichtig, immer wieder das Pendel zwischen Rationalität und Emotionalität im Griff zu bekommen. Weil die Leute bleiben nur in der Emotionalität und das wäre auch wichtig. Also ich kann dann mitheulen, sage ich mal, aber ich muss der Erste sein, der dann wieder rational die richtigen Fragen stellt und die Leute dann vom Gefühl in den Kopf bringt. Also das heißt, was schlecht ist, ist nur auf der Gefühlsebene zu bleiben, so viel wie dann vielleicht getraut werden muss oder sollte. Oder der Bedauern oder Zorn oder was auch immer vorhanden sein kann. Also dort gibt es diese Emotionalität dürfen wir nicht verstellen. Wir müssen dann in die Kognitionen gehen. Das ist genau das Umgekehrte wie im Sport, oder versuchen wir das Umgekehrte zu machen. Die Leute machen sich ja verrückt oder mit Gedanken. Und, also, sobald die Leute beginnen zu denken, wird es schwierig, oder? Also Athletinnen und Athleten sind ja nicht da zu denken, sage ich jeweils, sondern sie sollen einfach machen.
Also
Und
wenn es
wenn
jetzt um die
Krisen
sportliche Leistungserbringung geht.
Genau, wenn es darum geht. Und wenn es im Krisenfall ist es anders, da sollte ich vom Gefühl, vom Körper so mal mehr in den Kopf gehen, um dann wieder rational zu werden. Und das wäre eben diese Emotionen zu schüren, wäre ein Fehler. Ein weiterer Fehler, und den beobachtet man halt bei Trainern und auch bei Verbänden und vor allem bei Teamchefs immer mal wieder, dass sie sich überschätzen und das Gefühl haben, die Krise selber zu lösen. Ja, wir machen das schon. Da können wir jüngste Beispiele mal schauen, also wie schwierige Situationen, das können ja Unfälle sein, Dopingfälle und so, wie die gelöst werden. Immer spannend, oder? Und da sehe ich einfach, dass Leute, natürlich kann man das lösen, aber vielleicht man kann es besser lösen, indem man ein Netzwerk, ein professionelles Netzwerk nutzt. Und dies nicht zu nutzen oder zu spät zu nutzen, das finde ich ein Fehler und finde ich auch Fehler und auch unprofessionell. Also dort gilt es einfach mit den besten Leuten, Expertinnen und Experten zu arbeiten in der Krisenpsychologie, aber auch ganz wichtig in der Kommunikation beispielsweise. Weil die ist ja dann auch sehr matchentscheidend, wie das Ganze dann von außen wahrgenommen wird und was es weiter auslösen kann.
Also das heißt, es ist wichtig, dass alle Beteiligten sich eben bewusst sind, was ist ihre Rolle und was sind ihre Kompetenzen, und dass man innerhalb dieser agiert.
Absolut, und ich glaube, dort gibt es verschiedene Erfahrungen, die ich mache. Es gibt Leute, die das unglaublich integrieren in ihre Leistungsentwicklung von Teams oder in ihre Beschickung von Delegationen oder von Missionen oder in Verbänden als solches. Und sie nutzen die Experten und Experten inklusive der Psychologen und krisenpsychologische Ausbildungen, die im Vorfeld gemacht werden. Und das läuft dann Hand in Hand. Aber es gibt auch die Verbände, wo man merkt, es hat schon noch irgendwie wie das Gefühl hier, dass an diesem Kuchen da weitere Leute sich beteiligen und man wie zu stark alleine agieren möchte. Und gerade im Sinne von Crowdwisdom, also die Weisheit der vielen, oder wissen wir halt, dass die besten Teams sind diejenigen, die eben die Weisheit der vielen nutzen. Und da haben wir Nachholbedarf bei gewissen Verbänden und Gruppierungen.
Was wären so die richtigen Maßnahmen, um näher dahin zu kommen?
Ja, ich denke, vor Beginn her schon das zu integrieren in Missionen, Delegationen zum einen, zum anderen aber auch bei Verbänden. Also man kann nicht warten, bis man als Verband dann an einer Weltmeisterschaft, an Olympischen Spielen ist und dann nutzt man vielleicht noch Experten oder die Experten, die dann dort vor Ort sind, die können dann schon schauen. Und das läuft schief, weil dort sind die Hausaufgaben nicht gemacht. Diese Teams, die fallen auseinander. Also da habe ich einige Teams so erlebt, wo man diese Arbeit nicht geleistet hat. Und das bedeutet ganz konkret Teamgeist. Teamgeist, das ist so eine wichtige Ressource, auch vor allem in Individualsportarten, damit sich die Leute wohlfühlen können, sich sicher fühlen können, damit sie ihr Potenzial auch ausschöpfen können. Und dass sie sich eben mental, psychisch gut fühlen. Und da braucht es einen guten Teamgeist. Und dafür muss man arbeiten. Und die Trainer haben nicht immer Zeit, also das zu tun. Und sollten externe Leute mit unterstützen und helfen. Wie auch beispielsweise in der Ausbildung von Trainerinnen und Trainern, wie auch bei den Juniorenstufen, das Element der Psychologie, also der mentalen Stärke, der Resilienz Einzug halten sollte, inklusive dann auch Aspekte. Das ist sicherlich.
Also Es geht eigentlich darum, nicht unbedingt die Krise selbst zu verhindern. Das sind ja meistens eben Dinge, die von außen kommen, ein Unfall beispielsweise. Aber es geht darum, das Team so gut vorzubereiten, dass es eben optimal mit einer solchen Krise umgehen kann. Und du sagst eben, Teamgeist ist dabei wichtig. Und dabei meinst du jetzt eben wirklich alle, die dabei sind. Nicht nur die Sportlerinnen, Sportler, Trainer, Trainerinnen, sondern auch das erweiterte Umfeld.
Absolut. Und du hast es wichtig gesagt, also, wir können die Krise nicht aufhalten. Die kommen wie eine Pandemie. Wir können das nicht aufhalten. Wir werden Krisen haben. Manchmal haben wir Glück, dass es nicht gerade unsere Nation erwischt hat. Manchmal ist man etwas besser vorbereitet und antizipiert. Und es ist immer so, bei jeder Krise sind sämtliche Leute, auch Krisenmanager und Psychologen, alle sind überfordert. Das ist die Phase 1. Und da gilt es eben mal durchzuatmen und sich zurückzubesinnen, welche Modelle, welche Krisenstäbe und welche Gefäße man hat, um dort Sicherheit sich zu holen. Wir haben auch Szenarien, X-Szenarien, beispielsweise über Unfälle, über Streitigkeiten in einem Team, über moralische Dinge, die da nicht mehr gehen. Diese Szenarien gibt es. Aber noch einmal, wenn die Krise kommt, sind alle zuerst mal überfordert. Und wir sind immer einen Schritt hinter der Krise. Und jetzt geht es darum, über gute Vorbereitung, über gute Antizipation von Fällen, von Cases, über Schulung eben von diesen Fällen, dass wir schneller, oder wie wenn wir ungeübt werden, wieder vor die Krise. Das ist das Ziel des Krisenstabes, dass wir schnell vor die Krise kommen.
Okay, also und du sagst eben Teamgeist, gute Vorbereitung ist da wichtig. Du hast auch noch unterschieden, kein Mitleid, aber Mitgefühl. Was ist genau da der Unterschied?
Ja, bei Mitleid ist es so, dass ich eigentlich überstelle ich mir dieser Person, weil ich bin Mitleid, ist ja, mir geht es gut und ich teile nicht die Gefühle, sondern ich habe Mitleid, sie ist eine arme Person, oder? Und überstelle mich auf eine Art und Weise. Das hilft dieser Person nicht, weil dort bleibt sie ja in dieser Opferrolle. Und ich sage eigentlich indirekt, unbewusst, du hast keine Kontrolle, aber finde, das ist auch schade und du hast mein Mitleid. Und beim Mitgefühl ist es, ja, ich fühle mit und ich stelle mich auf dieselbe Ebene. Ich verstehe das, oder ich habe es auch schon erlebt, vielleicht nicht erlebt, ich versuche das nachzuvollziehen. Ich fühle da mit dir, ich fühle mit dir, und dann ist das Nächste, und wie gehst du jetzt damit um? Oder was machst du damit? Wie gehst du mit diesem Gefühl jetzt um? Oder wo spürst du dieses Gefühl? Und was sagt es dir? Und so weiter. Und dann sieht man schon, dass wieder die Kontrolle und die Verantwortung ich der anderen Person, die ich eben auf derselben Ebene betrachte, übergebe, indem ich ihr eben das zutraue. Im anderen Fall traue ich ihr das eigentlich nicht zu. Dann ist einfach eine Arme und in dieser Opferrolle drin, im Saffermodus und sonst im anderen, in der Praxis des Mitgefühls gesprochen, bin ich auf der gleichen Höhe und ich traue der Person zu, diese Situation, diese sehr schwierige Situation zu bewältigen und später dann stärker herauszugehen.
Mhm. Du hast jetzt einige Empfehlungen abgegeben, eben was Verbände tun können in der Vorbereitung und der Schulung und auch einzelne Personen eben mit Mitgefühl beispielsweise. Gibt es sonst noch Dinge, die du empfehlen kannst, was vielleicht Verbände oder auch Einzelpersonen tun können, wenn eine Krise auftritt?
Ich denke, bei Einzelpersonen würde ich schauen, dass sie einen Sparringpartner haben, dass sie ein gutes Netzwerk haben. Also die Leute müssen nicht immer vor Ort sein. Also das habe auch ich als Psychologe, dass ich eine Supervision habe. Ich habe Experten im Hintergrund. Da fühle ich mich schon nur sicherer, indem ich die habe und auch Fälle diskutieren kann.
Das ist mal. Du sprichst jetzt von Psychologinnen im Feld, dass die quasi, wenn die, dass die zu Hause eine Gruppe haben von Expertinnen, an die sie sich wenden können, wenn etwas ist.
Ja, schon auch, aber nein, es ist mehr als Beispiel gedacht, oder? Dass eben jetzt Trainerinnen und Trainer oder Einzelpersonen so Sparringpartners haben, so Expertinnen und Experten. Und das schon aufgebaut hat, dass das nicht unbekannt ist, dass man im guten Austausch ist. Und ich wollte damit sagen, dass eben auch Psychologinnen und Psychologen nicht davon gefeit sind, sich nicht helfen lassen zu wollen und zu müssen. Und diese Bedarf an Supervision und Außenmeinung, um besser die Selbstreflexion, in diese Selbstreflexion und Selbsterfahrung gelangen zu können, die ist nötig, das würde ich empfehlen. Das Zweite ist, dass man vorbeugend, präventiv auch antizipiert. Was könnte passieren? Wer ist dann für, in welche Rolle wofür zuständig? Also diese Rollen müssen ganz klar geklärt werden. Ganz wichtig, wer auch geklärt, wer dann eben keine Rolle hat. Sehr wichtig. Weil häufig ist es so, dass die Chiefs, die Chefs oder die Teamchefs oder wer auch, je nach Gefäß, wer auch immer, hat das Gefühl, dass die Krise losen muss. Das müsste er eigentlich nicht. Also die Krise wird von einem Team gelöst. Der Chef ist der Kopf, der sich zeigen muss, natürlich, der kommuniziert und die Hauptverantwortung hat. Aber er sollte eigentlich auf eine gewisse Distanz sein und das von außen betrachten und damit er auch den Überblick behält. Das ist auch eine Funktion, wenn man vor Ort ist, dass man schaut, den Chef immer mal wieder so rauszunehmen, damit er distanzieren kann und von außen betrachtet. Dann ist er neutraler und objektiver. Und das kann man nur viel besser, wenn man Fälle antizipiert.
Was gewinnen wir, wenn wir besser mit Krisen umgehen können? Was haben die Verbände davon? Was haben die Athleten, Athletinnen davon?
Wir werden garantiert besser umgehen können mit Krisen. Das heißt, wir werden die Leute schützen können auch von traumatischen Ereignissen, können reduzieren das PTBS, posttraumatische Belastungsstörungen. Wir machen einen riesen Beitrag für die mentale Gesundheit. Und das finde ich mal das Wichtigste. Daneben wird es mehr gelingen, im Feld noch leistungsfähig zu bleiben. Und die Legitimation beispielsweise zur Leistungserbringung zurückzuerlangen. Und um das geht es ja auch noch daneben. Weil es ist schon so, zum einen müssen wir Leute unterstützen, stark machen und ihre Ressourcen stärken, damit sie gesund sind, leistungsfähig. Aber eben gesund, mental gesund und leistungsfähig. Und dann darf man weitersprechen. Man muss nicht, aber man darf weiter leisten. Das heißt, der zweite Nutzen ist, dass ein Team leistungsfähiger ist und mit größter Wahrscheinlichkeit ihr Potenzial ausschöpft. Und diese beiden Argumente, die sind eigentlich sehr stark, finde ich. Und bringt mich auf den Gedanken meiner etwas vielleicht naiv klingenden Leistungspyramide. Wenn wir ein Team oder als Einzelperson mit leistungsfähig sein möchten, dann ist für mich meine Erfahrung, verstehe ich, das habe ich das so erfahren, das ganz zum Unterst ist die Ebene der Erholung und des Schlafs. Wenn ich nicht schlafen kann, wenn ich zu wenig Schlaf habe, dann bin ich anfälliger für mentale Krankheiten, für depressive Symptome und für das, dass ich mich verletze und so weiter und so fort. Zu unterst ist der Schlaf. Und wenn ich dort ein Problem habe, dann muss ich dort eingreifen und nicht noch mehr trainieren. Die zweite Ebene ist die mentale und psychische Gesundheit. Oder wenn ich keine Ziele mehr setzen kann, oder ich bin einfach zu negativ, ich kann mich nicht mehr freuen an Dingen, oder ich kann mich zu wenig erholen, dann ist diese Ebene zu betrachten. Oder das müssen wir einfach stehen bleiben. Und dann geht es bei der nächsten Ebene, geht es um mentale Gesundheit im Sinne von mentaler Stärke und Resilienz. Oder die Ressourcen stärken, Selbstvertrauen aufbauen, mehr konzentrieren sich können und. Das ist die dritte Ebene. Und dann kommt die körperliche Stärke und die Kraft. Und nicht nur disziplinenspezifisch, sondern auch mein ganzer, das geht auf den Körper, Selbstwert zurück auch, auf die Fitness, den Fitnessstand. Und das gibt mir die Sicherheit. Und ganz am Schluss zu Obst ist noch, ich sag mal, das der Apfel und die Banane, also auf was, wann ich wie esse und mich ernähre. Und wir wissen, dass sämtliche Ebenen natürlich die andere beeinflussen, das ist so. Oder ich kann den Schlaf beeinflussen, indem ich mich psychisch beeinflusse oder mich besser ernähre oder anders trainiere. So. Aber wenn ich mal schaue, was ich arbeite, ist, um die Leistung zu bringen, dann komme ich in meiner Erfahrung auf diese sogenannte Leistungspyramide.
Sehr gut. Und die Pyramide passt. Du bist ja momentan in Kairo an einem Wettkampf. Hoffe, die Tonqualität hat trotzdem gepasst. Also wenn wir besser mit Krisen umgehen können, stärkt das die mentale Gesundheit, aber ist auch gut für die sportliche Leistung. Jörg Wetzel, vielen Dank für das Gespräch.
Merci, ja. Dankeschön.